Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 23. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht, wie immer, aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Wir haben in unserem Podcast ja schon zweimal Abschlussarbeiten von Absolventen des Kepler-Gymnasiums vorgestellt, die im Bereich der Astronomie und Raumfahrt was geschrieben haben. Der Moritz Mollet über Raketentriebwerke und der Pierre über das Leben im Sonnensystem oder besser gesagt die Suche nach Leben im Sonnensystem. Und heute gehen wir über das Sonnensystem hinaus, denn unser Absolvent Christoph Silas hat auch eine Abschlussarbeit über ein astronomisches Thema verfasst.
Heute geht es um die Erforschung von Exoplaneten und ihrer Atmosphären.
Christoph konnte leider seine Arbeit nicht selbst für den Podcast vorstellen, deswegen muss ich jetzt einspringen. Das ist eine wirklich extrem aktuelle Arbeit, denn diese Erforschung von Atmosphären, von Exoplaneten ist etwas, das wir erst seit relativ kurzer Zeit, seit wenigen Jahren machen können, seit wir nämlich entsprechende Instrumente, Weltraumteleskope zur Verfügung haben, die überhaupt die Leistungsfähigkeit haben, das zu machen. Christoph hatte auch Unterstützung, Support von der Seite der Wissenschaft. Wir haben doch unser Projekt Universe to Youth. Viele von euch erinnern sich noch daran. Wir hatten ein zweijähriges Projekt mit einem ungarischen und mit einem transsilvanischen Astronomenverein, auch mit vielen Kontakt zur Wissenschaft. Da hat er den Dr. Silas Cismadia und die Frau Dr. Christine Lamm kennengelernt, beide vom Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum, die auch wirklich in einer Exoplanetengruppe, also Exoplanetenforschergruppe, arbeiten und ihm da wertvolle Tipps und Hinweise geben konnten. Wann wurde eigentlich der erste Exoplanet gefunden?
Der erste Exoplanet wurde am Oktober 1995 gefunden.
Wer hat die ersten Exoplaneten entdeckt? So NASA-Wissenschaftler?
Nein, es waren Schweizer Astronomen.
Ich schaffe es jetzt sicher nicht, den Namen richtig auszusprechen. Die kommen, glaube ich, aus der französischen Schweiz. Didier Queloz und Michel Major, die haben die Entdeckung bekannt gegeben. Wie entdeckt man eigentlich so einen Exoplaneten? Also wie kann man die Dinger überhaupt finden? Es hat dann doch, wenn man denkt, wie lange wir Menschen schon Astronomie treiben, und dann ist es noch nicht einmal 30 Jahre her, dass wir den ersten Exoplaneten gefunden haben. Da sieht man, wie schwer das eigentlich ist, Planeten um andere Sterne zu finden. Denn genau das sind Exoplaneten. Planeten, die nicht um die Sonne kreisen, sondern die um andere ferne Sterne kreisen. Der Christoph hat in seiner Arbeit ganz gut beschrieben, wie man überhaupt Exoplaneten findet. Wie funktioniert denn das?
Es gibt natürlich mehrere Wege, Exoplaneten zu finden. Einer dieser ist zum Beispiel die Transitmethode. Bei der beobachtet man eine Sonne. Und wenn jetzt ein Planet vor dieser Sonne vorbeifliegt, deckt er einen Teil ab, wodurch es dunkler wird. Diese Dunkelheit, also diese Veränderung in Helligkeit, können wir sehen, messen und feststellen, dass dort etwas vorbeigeflogen ist. Wenn man das jetzt genau macht, dann kann man sehen, dass dort ein Planet ist.
Ja, das kann man sehr schön sehen in der Arbeit, nämlich es hat eine ganz charakteristische Lichtkurve, eine Lichtkurve, die sehr auffällig ist. Wenn nämlich dieser Planet vor dem Stern durchwandert, dann wird zuerst die Helligkeit von dem Stern um eine Spur geringer. Aber man kann das messen. Und dann, solange dieser Planet einen kleinen Teil des Sterns abdeckt, also so eine kleine Sternfinsternis verursacht, dann bleibt die Helligkeit immer gleich, denn der Planet deckt da eine bestimmte Fläche von dem Stern ab. Und wenn dann der Planet wieder vor dem Stern weggeht, wieder hinausgeht, dann wird der Stern wieder so hell, wie er vorher war. Und da bleibt er dann auch wieder. Die Sache ist, wenn das einmal passiert, dann kann man nur sagen, ja, vielleicht ist da ein Planet. Könnte gut sein, die Kurve passt. Aber damit man sich sicher sein kann, da muss man schon schauen, dass man das mehrmals beobachtet. Und deswegen wurden am Anfang vor allem Planeten entdeckt, die extrem dicht an ihrem Stern dran sind, die nicht weit weg sind. Denn Ich glaube, bei den ersten Entdeckten hat es nur wenige Wochen gedauert. Ach, ich sehe gerade, dieser Planet, er heißt übrigens Dimidium, der braucht sogar nur ein bisschen mehr wie 4 Tage rund um seinen Stern. Der Stern ist übrigens 51 Pegasi oder mit einem Namen Helvetius. Bis der Planet noch einmal vorbeigekommen ist und noch einmal so eine Lichthelligkeitsgrube gemacht hat. Und das war sowieso was komplett Schräges. Man hat da einen Planeten gefunden, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hätte. Man hat einen mehr als Jupiter großen Planeten gefunden, der extrem, extrem dicht an seinem Stern dran ist. Und sowas gibt es in unserem Sonnensystem ja nicht. Ein riesiger Gasplanet extrem dicht am Stern, ein sogenannter Hot Jupiter. In unserer Folge zu den Exoplaneten, das hatten wir als Sommerfolge. Wir antworten auf Fragen, welche Exoplanetensorten das es gibt. Hatten wir ja auch diese Hot Jupiters, weil wir da eine Frage bekommen haben. Also diese Hot Jupiters, die sind die ersten, die man gefunden hat, weil die sind groß und man hat in relativ kurzer Zeit mehrere solcher Transits, solcher Vorbeigänge vor dem Stern messen können. Das war auch das Witzige. Die Arbeitsgruppe, die das eigentlich initiiert hat, die hat sich jahrelang die Daten nicht angeschaut. Denn man hat so damit gerechnet, ja, das, was wir messen können, sind nur sehr große Planeten. Und wenn wir einen Transit sehen, dann wird das 15, 20 Jahre dauern, bis man den nächsten sieht. Und dabei hat es nicht so lange gedauert, sondern nur wenige Wochen, weil eben dieses Riesending am Planet so nah an seinem Stern war. Und damit hatte damals eigentlich niemand gerechnet, dass sowas überhaupt möglich ist. Das hat unser ganzes Konzept, wie Planetensysteme entstehen und wo Planeten überall in einem Planetensystem sein können, völlig über den Haufen geworfen. In Nizza in Frankreich haben sich Astronominnen und Astronomen getroffen, haben ein Modell entwickelt, das jetzt besser wiedergibt, wie Planetensysteme so funktionieren. Darum heißt es auch, das Nizza-Modell auf Englisch ist besonders nice. Das NICE-Model, auf Englisch heißt Nizza nice. Nice. Und da hat man eben festgestellt, dass Planeten durch ihr Sonnensystem wandern können. Durch die gegenseitige Anziehungskraft der Planeten untereinander gibt es eben solche Wanderbewegungen der Planeten und da können durchaus einmal die großen Planeten, die sich immer weiter weg vom Stern bilden, dann auch einmal hereinwandern, näher zu ihren Sternen oder umgekehrt. Und auch in unserem Sonnensystem dürften mehrere Planeten nicht mehr den Platz haben, wo sie entstanden sind. Vor allem, man nimmt an, dass Uranus und Neptun einmal ihre Plätze getauscht haben zum Beispiel. Also da tut sich so einiges bei solchen Wanderbewegungen in einem Sonnensystem.
Könnte da nicht theoretisch unser Jupiter irgendwann mal näher zur Sonne kommen, als die Erde jetzt ist?
Also bei diesen Wanderbewegungen muss man schon schauen, was war denn überhaupt möglich. In unserem jetzigen Zustand vom Sonnensystem kann es solche Wanderbewegungen nicht mehr geben. Dazu sind die Bahnen jetzt schon zu fix. Das passiert eher nur am Anfang. Am Anfang haben wir ja viel mehr Planeten und Protoplaneten eigentlich in so einem Planetensystem drinnen, das am Schluss übrig bleiben. Es werden ziemlich viele aus dem System rausgeworfen durch solche Swing-Bys, so wie es bei den Raumsonden gibt, dass durch ein Swing-By was beschleunigt wird. So passiert es auch in der Frühzeit von so einem Planetensystem eigentlich vielen Protoplaneten, dass sie durch einen Swing-By an einem anderen Protoplaneten aus dem Sonnensystem rausgeworfen werden. Und wenn ein Planet rausgeworfen wird, rückt der andere ein Stück näher zur Sonne. Und das ist die Art und Weise, wie solche Hot Jupiters wahrscheinlich zu ihren Sternen gekommen sind. Man spricht auch von der Migration von Planeten. Die können also weiter hinaus migrieren, also wandern, oder weiter hinein zum Stern migrieren oder wandern. Da gibt es ein witziges Computerprogramm, mit dem man sich das anschauen kann. Wenn man mit dem einmal zu spielen beginnt, ist es fast ein bisschen schwer aufzuhören. Das heißt PHET, mein Sonnensystem. Also das ist eine Seite, wo es mehrere so Naturwissenschaftssimulationen gibt. PHET, und wenn man dazu eintippt mein Sonnensystem, dann kommt man zu einer solchen Planetensystem-Simulation, wo man sehen kann, wie eben durchaus so kleinere Planeten auch hinausgeworfen werden aus dem System, wo Planeten ineinander krachen können und so weiter. Ja, kleine Triggerwarnung, wenn es da einmal beginnt, kann es euch gut passieren, dass ihr ein paar Stunden dabei sitzt. Ja, die Transitmethode hat aber leider einen großen Nachteil. Wir können damit wirklich nur Exoplaneten finden, wo wir praktisch auf diese Ebene vom Planetensystem draufschauen. Also nur die, die wirklich von uns aus gesehen vor ihrem Stern vorbei wandern. Aber der Christoph beschreibt in seiner Arbeit ja auch noch eine Methode, wo es auch für andere Planeten geht, und das hat was damit zu tun, was der Planet auch mit dem Stern anstellen kann.
Die zweite Methode ist die Radialgeschwindigkeitsmethode.
Das ist eine witzige Sache, was unglaublich ist, dass wir das eigentlich wirklich messen können. Wenn so ein Planet nämlich um seinen Stern kreist, dann beginnt auch der Stern sich ein bisschen zu bewegen. Denn eigentlich bewegt sich alles um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der Planet bewegt sich nicht wirklich um den Stern, sondern Stern und Planet bewegen sich beide um den gemeinsamen Schwerpunkt. Und der ist nicht ganz in der Mitte vom Stern, sondern so ein bisschen weg von der Mitte. Das heißt, der Stern eiert so ein bisschen. Und diese Eierbewegung, die er macht, bedeutet, manchmal geht der Stern so ein bisschen von uns weg und manchmal kommt der Stern ein bisschen zu uns her. Es ist die Frage, wie kann man sowas feststellen? Und da hilft uns der sogenannte Doppler-Effekt. Wenn nämlich eine Lichtquelle von uns weggeht, dann wird das Licht ein bisschen röter. Die Lichtwellen werden so ein bisschen in die Länge gezogen. Man nennt das Rotverschiebung. Und wenn eine Lichtquelle zu uns herkommt, dann werden die Lichtwellen so zusammengedrückt, ein bisschen zusammengestaucht, und das Licht wird, man nennt es blau verschoben, die Lichtwellen werden kürzer. Und das kann man ziemlich gut messen. Und man hat das immer besser gelernt zu messen. Man kann mittlerweile schon ziemlich geringe Geschwindigkeiten nur von einigen 10 Meter pro Sekunde des Sterns schon messen. Und wenn dieser Stern wackelt, ist einmal die erste Idee eigentlich, ja, vielleicht ist er Doppelsternsystem. Vielleicht gibt es einen zweiten Stern oder einen dritten. Aber das kann man manchmal auch ausschließen, weil das mit der Helligkeit nicht stimmt. Und dann ist eben die andere Möglichkeit, ja, dass wirklich Planeten das verursachen, dieses Wackeln des Sterns. Je nachdem, wie stark das Wackeln ist, wenn das nur ganz wenig ist, reicht die Masse, die zweite, ja gar nicht aus für einen zweiten Stern. Und dann muss es wohl ein Planet sein, der dieses Wackeln verursacht. Und da weiß man jetzt aber noch nicht viel über den Planeten, aber immerhin weiß man, ja, man kann was über seine Masse sagen, also wie viel Kilo er hat. Man weiß nicht, wie groß er ist. Aber man hat schon einen guten Hinweis drauf, durch die Masse, was das im Prinzip für ein Planet sein muss. Das ist die Radialgeschwindigkeitsmethode. Am coolsten ist es natürlich, wenn man beides hat, Transit und Radial, dann weiß man durch die Lichtabdeckung von der Transitmethode, wie groß der ungefähr ist. Das kann man also aus dieser Helligkeitsveränderung rausmessen. Und man weiß aus der Radialgeschwindigkeitsmethode, welche Masse er hat, wie schwer er ist. Und dann kann man super die Art von Planeten bestimmen. Wie sieht denn das im Prinzip aus, wenn man so einen Stern mit der Radialgeschwindigkeitsmethode misst?
Naja, der wackelt halt hin und her. Und immer wenn er zu uns herkommt, dann wird das Licht ein bisschen blauer. Und immer wenn er wieder von uns weg ist ein bisschen, dann wird das Licht röter.
Ja, und durch dieses Wechselspiel, wie viel das ausmacht, kann man eben dann sagen, wie schnell kommt er zu uns, wie schnell geht er von uns weg. Und das, was das verursacht, muss der Planet sein, und daraus kann man dann bestimmen, wie schwer der Planet sein muss. Wenn man weiß natürlich, wie schwer der Stern ist. Aber das kann man irgendwie so aus dem Licht des Sterns so herausfinden. Sterne mit einem bestimmten Lichtspektrum haben meistens so ein typisches Gewicht, auch so eine typische Masse. Aber jetzt schauen wir mal weiter zum vierten Kapitel der Arbeit, das umschrieben ist mit: Wie entsteht eine Atmosphäre? Und das kann man sich ja wirklich einmal fragen. Manche Planeten haben ja Atmosphären und andere haben keine. Also unsere Erde hat eine Atmosphäre. Die besteht vor allem aus Stickstoff und Sauerstoff. Die Venus hat auch eine Atmosphäre, sogar eine viel dickere als wir. Die hat 80, 90 Mal so viel Druck wie die Erdatmosphäre, aber die besteht fast nur aus Kohlendioxid.
Wegen dieser Atmosphäre kann sie die Wärme auch so gut speichern, oder?
Ja genau, weil wir wissen ja, Kohlendioxid hat einen Treibhauseffekt und dadurch ist die Venus und nicht der sonnennächste Planet Merkur der heißeste Planet im Sonnensystem. Auf der Venus kriegt es ja fast bis 500 Grad Celsius rauf auf der Oberfläche, weil das so einen Mörder-Treibhauseffekt hat. Und eine extrem dicke Atmosphäre. Die Venus ist so groß wie die Erde ungefähr. Und trotzdem hat sie eine Atmosphäre, die viel, viel dichter ist als die der Erde. Und auf der anderen Seite, der Merkur, der sonnennächste Planet, der hat praktisch gar keine Atmosphäre. Unser Mond hat gar keine Atmosphäre. Der Mars, der so 1,5 Mal so weit weg ist von der Sonne wie die Erde, der hat wieder Atmosphäre, aber nur eine extrem dünne. Nicht einmal 10% von der Dicke der Erdatmosphäre. Also eine ganz, und die besteht auch aus CO2 übrigens, ja, aber das ist halt nicht viel. Es ist so dünn, dass wir zwar ein bisschen einen Treibhauseffekt haben, aber dadurch, dass schon die Sonne weiter weg ist und auch dadurch, dass es so wenig ist, kann das jetzt nicht besonders gut den Mars aufheizen.
Dass der Mars keine Atmosphäre mehr hat, hat wahrscheinlich einen Grund. Und zwar, dass das Magnetfeld schon vor langer Zeit einmal weggegangen ist, wahrscheinlich durch die Verfestigung des Kerns. Und dadurch war eben die Atmosphäre ungeschützt vor den ganzen Sonnenwinden, was eben zum Verlust seiner Atmosphäre führte.
Tatsächlich sind Magnetfelder wahnsinnig wichtig, um die Atmosphären vom Planeten zu schützen. Ja? Für ein Magnetfeld brauchen wir einen flüssigen Kern, die erzeugen Magnetfelder. In irgendeiner Art und Weise. Bei der Erde sind es flüssige Ströme von Metall. Beim Jupitermond Europa ist es zum Beispiel salzhaltiges Wasser. Das macht auch ein gewisses Magnetfeld. Aber wir brauchen ein flüssiges, leitfähiges Medium. Das kann Magnetfelder erzeugen. Und diese Magnetfelder können eben diese Teilchen, die von der Sonne kommen, ablenken. Und wenn es kein Magnetfeld gibt, weil zum Beispiel der Kern fest geworden ist, fällt der Schutz weg und da kann es echt passieren, dass die Sonne oder auch ein anderer Stern bei seinem Planeten die Atmosphäre einfach so Stück für Stück herunterreißt, so wie mit einem Reibeisen, wie mit einem Sandstrahler. Und das kann dann wirklich diese Planetenatmosphären so aberodieren, sagt man. Also so Stück für Stück weitgehend zerstören.
Die Atmosphären haben ja auch was mit den Polarlichtern zu tun, oder? Jedenfalls bei uns.
Du hast ganz recht, starke Magnetfelder führen dann auch zu Polarlichtern. Die Teilchenstrahlen, die von der Sonne kommen, wenn so ein koronaler Massenauswurf die so ein Magnetfeld eines Planeten trifft, wird das Magnetfeld verformt und dadurch werden Teilchen, die rund um den Planeten sind, so nach unten geschossen und das erzeugt dann Polarlichter. Die gibt es ja nicht nur bei uns auf der Erde, auch auf Jupiter gibt es ziemlich coole Polarlichter, weil der Jupiter so ein starkes Magnetfeld hat. Und die geladenen Teilchen um den Planeten, die jetzt von den sich verändernden Magnetfeldern nach unten geschossen werden, egal ob beim Jupiter oder bei der Erde, die stoßen jetzt mit den Teilchen der Atmosphäre zusammen und bringen die zum Leuchten. Bei der Erde stoßen sie eben zum Beispiel mit Sauerstoff zusammen und das gibt dann weiter oben rot, so in der Mitte grün und tiefer herunten ist dann der Stickstoff wichtiger und der gibt vor allem violette Strahlung ab. Wir haben das letztes Jahr schon einmal besprochen, ich glaube das war in Folge 13.
Warum entweichen denn manche Gase und andere nicht?
Ja, das liegt vor allem an dem, wie schwer die Gase sind, also welche Masse sie haben. Am Anfang gibt es zum Beispiel einiges an Wasserstoff in den Atmosphären. Wasserstoff ist aber das leichteste Gas überhaupt und deswegen braucht es nicht viel, damit es einfach aus der Atmosphäre entkommen kann. Leichte Gase steigen nach oben, von vornherein schon. Ein Wasserstoffballon wird sehr schnell nach oben steigen. Das wäre ein super Luftballon, ein bisschen blöd, den könnte man anzünden und der würde explodieren. Darum nimmt man jetzt eher Helium, da passiert nichts. Aber wenn das schon einmal weiter oben ist, braucht es nur wenig an Sonnenenergie, an Sternenergie, die einstrahlt und dann haut das Wasserstoffgas ab. CO2 ist dieses Kohlendioxid und Kohlendioxid wiegt mehr als 20 Mal so viel wie der Wasserstoff. Es ist also viel, viel schwerer und deswegen kann das auch nicht so leicht vom Stern jetzt so stark beschleunigt werden, dass diese CO2-Gase vom Planeten wegkommen und drum bleibt das CO2 dann eher am Planeten liegen. Ja, und darum ist am Anfang dieses CO2, das eigentlich vom Planeten so vulkanisch ausgegast wird, und Vulkane haben am Anfang praktisch immer, weil wir haben immer wo geschmolzenes Gestein, ist das eigentlich die Atmosphäre, die wir am Anfang bei einem Planeten haben. Die Entwicklung unserer eigenen Atmosphäre, der Erdatmosphäre, ist ja eigentlich ein gutes Beispiel für die Entwicklung einer Planetenatmosphäre. Ganz am Anfang, als wir vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden sind, gab es da ja vermutlich eine Atmosphäre von dem, was an Gasen da war, also von Wasserstoff und Helium. Aber diese Atmosphäre wurde recht schnell in den Weltraum hinaus verloren. Zum einen, weil es immer wieder Einschläge auf die junge Erde gab. Und zum anderen, weil ganz am Anfang der Sternentwicklung ein Stern sehr starke Sonnenwinde von sich abstößt und dadurch die Atmosphäre von den recht leicht flüchtigen Gasen Wasserstoff und Helium doch recht schnell in den Weltraum hinausgeblasen wird. Als es dann allmählich etwas ruhiger wurde, erzeugte der Vulkanismus auf der Erde die erste Atmosphäre, die aus Kohlendioxid, Schwefel, Wasserstoff und Stickstoff, vor allem aber aus Wasserdampf bestand. Vermutlich 4/5 der Erdatmosphäre waren Wasser in gasförmiger Form. Und jetzt hatte die Erde das Glück, so weit von der Sonne weg zu sein, dass das Wasser flüssig werden konnte hoch oben und es zu regnen begann für einige 10.000 Jahre. Und es bildeten sich die Ozeane und das Wasser löste auch das Kohlendioxid aus der Atmosphäre und damit blieben dann vor allem nur die Reste übrig und das war vor allem der Stickstoff, der auch heute noch der Hauptbestandteil unserer Atmosphäre ist, und in kleineren Mengen Wasserdampf und auch Kohlendioxid und ein Edelgas, nämlich Argon, das auch heute noch ungefähr 1% der Erdatmosphäre bildet. Diese sogenannte zweite Atmosphäre wäre dann auch so geblieben, wäre es nicht auf der Erde zur Entstehung von Leben gekommen. Die Cyanobakterien, eigentlich Archaeen, die konnten in ihrem Stoffwechsel Sauerstoff produzieren und über viele hundert Millionen Jahren produzierten die so viel Sauerstoff, dass der Sauerstoff nicht nur zu allen möglichen sogenannten Sauerstoffverbindungen, sogenannten Oxiden auf der Erde geführt hat, sondern der restliche Sauerstoff auch immer mehr in die Luft, in die Atmosphäre gelangt ist. Und das hat dazu geführt, dass wir eine dritte, durch Lebewesen erzeugte Atmosphäre bekommen haben, nämlich unsere Atmosphäre mit einem sehr hohen Sauerstoffanteil, der zu manchen Zeiten in der Erdgeschichte sogar 30% ausgemacht hat. Aktuell sind es ungefähr 21%. Ein Nebeneffekt davon war, dass sich in höheren Schichten oben das sogenannte Ozon bilden konnte, O3, und das schützt die Erde jetzt vor den starken, gefährlichen ultravioletten Strahlen und so konnte sich das Leben darunter plötzlich viel besser entwickeln. Je besser wir die Atmosphäre der Erde verstehen und wie sie sich entwickelt hat, desto besser werden wir auch verstehen, was es bedeutet, wenn wir bestimmte Gase in den Atmosphären der Exoplaneten finden. So viel aber erst einmal zu Teil 1 unserer Doppelfolge zur Arbeit zu den Atmosphären von Exoplaneten von Christoph Silas. Wir werden das nächste Mal weitermachen und uns im zweiten Teil ansehen, was denn bei Exoplaneten alles die Atmosphären erzeugen bzw. vernichten oder weiterentwickeln kann. Diese Folge hier schließen wir einmal ab und freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid.
Und damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.